guys. Yeah.
Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 15. Juli 2026 und das sind die Themen. Zu Gast bei Freunden, Freiburg lädt morgen Palantir ein. Antiziganistischer Vorfall im Freiburger Freibad. Warum musste nach der Diskussion um die Badebekleidung mit wenigen Mädchen eine ganze Gruppe Sinti das Bad verlassen? Die ideologische Welt des Antizionismus von links und kritisch betrachtet. Und Genderpunk. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Das ist zugleich ein Veranstaltungshinweis für den 17. Juli, also übermorgen. Bereits berichtet, auf dem Capsule Innovation Festival in Freiburg darf ausgerechnet Palantir mit auf das Podium. Ein US-Konzern, dessen Software weltweit von Polizei, Geheimdiensten und Militär eingesetzt wird, um Menschen zu überwachen, der im Miteigentum rechter Tech-Milliardäre steht. Allein Gründer Peter Thiel besitzt nach Angaben von Forbes fast 28 Milliarden Dollar. Zu den VeranstalterInnen des Festivals gehören neben der Industrie- und Handelskammer auch die stadteigene Messegesellschaft. RDL-Kollege Thomas berichtet und kommentiert.
Am 16. Juli findet in Freiburg das Capsule Innovation Festival statt. Mitveranstalterin die Freiburger Touristik- und Messegesellschaft. Diese gehört der Stadt. Und ab 18 Uhr darf dort ein Unternehmen mitreden, das vielen unheimlich ist. Palantir. Mitgegründet von Peter Thiel, berüchtigt für seine totalitäre Überwachungssoftware. Vor Ort ein führender Mitarbeiter, Courtney Baumann. Capsule, das ist alemannisch. Gemeint ist damit ein kluger, ein gewitzter Mensch. Einer oder eine, die oder der immer eine zündende Idee parat hat. Das Festival selbst gibt es seit 2024, damals noch in den Zelten des Zeltmusikfestivals. Seit letztem Jahr findet es auf der Messe statt, so auch in diesem Jahr. Was ist Palantir eigentlich? Palantir baut selbst keine Überwachungskameras, sammelt auch keine eigenen Daten, aber die Firma liefert die Software und die führt Datenbestände zusammen, von Polizei, Geheimdiensten, Behörden, Unternehmen, in Echtzeit auswertbar. Das Ergebnis? Umfassende Profile über Personen, über Bewegungen, über Beziehungen zwischen Personen. Dazu Prognosen, die staatliche Kontrolle effizienter machen sollen. Kurz gesagt, eine sehr gefährliche Infrastruktur. Für Massenüberwachung, für Predictive Policing und ebenso für militärische Kriegsführung. Wem gehört denn Palantir eigentlich? Peter Thiel und Alex Karp halten zwar nicht mehr die Mehrheit der Aktien, aber zusammen mit ihrem Mitgründer Stephen Cohen kontrollieren sie fast die Hälfte der Stimmrechte, nämlich 49,999%. Alex Karp tritt nicht offen rechtsextrem auf, aber er gilt als rechter Hardliner, einer, der US-Militär, Polizei und Geheimdienste stark macht. Bei Peter Thiel ist die Haltung deutlicher. Schon 2009 schrieb er sinngemäß, Freiheit und Demokratie seien nicht miteinander vereinbar. Thiel unterstützte zudem Donald Trump, finanziell wie politisch. Und er finanzierte den Aufstieg von Vizepräsident J.D. Vance mit mindestens 15 Millionen Dollar. Er gilt als dessen wichtigster Förderer. Wie ist das nun mit dem Panel hier in der Freiburger Messehalle am 16. Juli? Ab 18 Uhr sitzt Palantir mit auf dem Podium. Titel des Panels: Europas digitale Souveränität. Ist Abhängigkeit wirklich ein Problem? Der angekündigte Vertreter Courtney Baumann hat akademische Abschlüsse in Physik und Philosophie. Sein Titel bei Palantir: Global Director for Privacy and Civil Liberties Engineering. Schon während Trumps erster Amtszeit war Palantir im Einsatz für die US-Einwanderungsbehörde ICE. Baumann versuchte damals, das Unternehmen gegenüber Amnesty International zu verteidigen. Trotzdem gab es massive Proteste. Die Berkeley Law School zum Beispiel wurde damals aufgefordert, Palantir als Sponsor fallen zu lassen. Vermutlich wird Baumann auch in Freiburg genau das tun: Werbung machen, Palantir legitimieren. Wie gefährlich das Unternehmen ist, das war erst im April Thema auf der Bewegungskonferenz Cables of Resistance in Berlin. Ja, und noch etwas. Die Messegesellschaft, sie gehört der Stadt Freiburg. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Messegesellschaft, Oberbürgermeister Martin Horn. Man darf also davon ausgehen, die Einladung an Palantir hat die Stadtspitze abgesegnet. Eine Kommune gibt einem solchen Unternehmen eine Bühne und verkauft das Ganze dann als Innovation. Anfang letzter Woche hat sich dann der Chaos Computer Club in Freiburg zu Wort gemeldet, mit einem offenen Brief. Scharfe Kritik an der Einladung. Es fehle, so der Chaos Computer Club Freiburg, jede kritische Einordnung des Panels im Festivalprogramm. Und zu Palantir schreibt der CCC von einem, ich zitiere, weltanschaulich hochaufgeladenen, demokratiefeindlichen, militaristischen und quasi faschistoiden Staats-, Technologie- und Menschenbild der Unternehmensführung. Zitat Ende. Und das Panel sei zudem einseitig besetzt. Kritische Stimmen aus der Zivilgesellschaft? Fehlanzeige. Welches Fazit kann ich ziehen? Welches Fazit können wir ziehen? Wir können das Fazit ziehen, dass Freiburg über seine Messegesellschaft Palantir eine Bühne gibt. Das ist keine Nebensächlichkeit, das ist eine politische Entscheidung. Unter dem Deckmantel von Digitalisierung und Fortschritt wird ein Unternehmen hofiert, dessen Geschäftsmodell auf riesigen Datenmengen beruht. Genutzt von Polizeien, Geheimdiensten, Militärs auf der gesamten Welt und bei der Jagd auf Migrantinnen und Migranten. Palantir ist dabei keine neutrale technische Dienstleistung. Die Software ermöglicht eine neue Form staatlicher Kontrolle. Menschen werden durch Daten analysiert, bewertet und zum Sicherheitsrisiko erklärt. Palantir steht dabei jedoch nicht nur für eine Software, sondern für eine politische Idee. Sicherheit durch totale Datenerfassung, Kontrolle durch Algorithmen und dazu die wachsende Macht privater Technologiekonzerne. Freiburg braucht kein Capsule, das Überwachung und Kontrolle das Wort redet, so denke ich. Sondern Freiburg, wie die gesamte Welt, braucht eine klare Absage an eine digitale Zukunft, in der Überwachung und Repression als Fortschritt verkauft werden.
Sans rouge s'efface au mur. Elle s'arrête au coin là-bas, au bas des villes d'une carle, voir si elle y trouve un gars qui perd son âme en elle. Comme dormit son mien, il s'attire où en vallée. Comme dormit son mien, on danse tango, java et valse avant le jour. Marlène, tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et vals, tu vas jusqu'au délire. Tu tournes la tête à ceux qui veulent et ceux qui cherchent plaisir. Tu danses tango, java et vals, tu vas jusqu'au délire.
Am 26. Mai verwies im St. Georgener Freibad ein Bademeister eine Gruppe Freiburger Sinti des Bades, nachdem es mit minderjährigen Mädchen eine Diskussion um die richtige Badebekleidung gegeben hatte. Obwohl ihre Baderöcke aus Material waren, das üblicherweise für Schwimmbekleidung verwendet wird, störte er sich offensichtlich an dieser Badebekleidung. Dabei heißt es in der Badeordnung lediglich, Zitat, in den Bädern ist Badekleidung aus geeigneten Badetextilien ohne Baumwollanteil zu tragen. Hierzu zählen auch eng anliegende Burkinis sowie Sonnenschutzbadetextilien. Die Betroffenen waren zuvor teilweise viele Jahre mit solchen Badekleidern ins Schwimmbad gegangen. Zum Konflikt am 26. Mai ist einer Stellungnahme der Regio-Bäder von einer Eskalation die Rede, die ihre Fortsetzung darin gefunden habe, dass, Zitat, ein einzelner Bademeister von mehreren Personen zeitweise eingekreist wurde und in der damit einhergehenden Konversation seitens einzelner Badegäste drohende Formulierungen verwendet wurden. Zitat Ende. Was in der Stellungnahme nicht steht, ist, dass es nach der glaubwürdigen Schilderung der aus dem Bad Verwiesenen sich bei den mehreren Personen um minderjährige, teilweise sehr junge Mädchen handelte. Die Frage danach, ob die offizielle Stellungnahme der Regio-Bäder ausschließlich auf der Schilderung des Bademeisters, der die Gruppe des Bades verwiesen hat, beruht, oder ob es weitere Zeugen gab, deren Schilderungen in die Stellungnahme eingeflossen sind, wollte die Pressestelle der Freiburger Stadtbau, zuständig für die Schwimmbäder, gegenüber Radio Dreieckland nicht beantworten. Die Situation führte dazu, dass der Bademeister die Polizei rief und diese gleich mit einem Großaufgebot anrückte. Auf RDL-Anfrage erklärte die Polizei, dass neben mehreren Funkstreifenbesatzungen auch Einsatzfahrzeuge des Polizeipräsidiums sowie die Hundestaffel im Einsatz waren. Strafverfahren seien keine eingeleitet worden. Es sei lediglich das Hausrecht durchgesetzt worden. Ob das große Aufgebot notwendig war? Selbst die Pressestelle der Polizei erklärt jedenfalls, Zitat, die Lage hatte sich beim Eintreffen der Polizei wohl beruhigt. Zitat Ende. Die Sinti-Gruppe, die aus dem Bad verwiesen wurde, verständigte Coralla Reinhardt vom Sinti-Verein Freiburg und Leiterin der Antidiskriminierungsstelle. Ihre Intervention sorgte dafür, dass Stadtbaugeschäftsführer Michael Müller schnell in den Dialog eintrat und die auch ausgesprochenen Hausverbote für die Freiburger Schwimmbäder aufgehoben wurden. Diejenigen, die aus dem Bad begleitet von der Polizei verwiesen wurden, sind aber nicht zufrieden mit dem Stand der Aufarbeitung des Vorfalls. Wir haben nach der Vorstellung des Sinti-Roma-Diskriminierungsberichts ausführlich mit Coralla Reinhardt, einer Mutter und einer Oma der Mädchen, gesprochen, deren Diskussionen mit dem Bademeister die oben beschriebenen Konsequenzen nach sich gezogen haben. Mutter und Oma waren beide selber vor Ort im Schwimmbad.
Was ist passiert?
Also, ich bin die Mutter einer der Mädchen, die betroffen waren. Ich war mit meiner kleineren Tochter in einem anderen Schwimmbecken und habe von Weitem nur gesehen, dass es irgendwie, dass etwas nicht gestimmt hat mit dem Bademeister, und habe meine Mutter dann aufgefordert oder aufmerksam gemacht, dass sie mal gucken soll, was da los ist, weil der Bademeister steht bei den Großen. Ich konnte nicht weg, weil die Kleine, wie gesagt, im Wasser war. Meine Mutter ist dann hingelaufen und wollte wissen, was da los ist. Und der Bademeister wollte ihr aber überhaupt erstmal gar nicht sagen, um was es geht. Und ich glaube, weiter kann die Mama.
Ja, dann habe ich nachgefragt, was Problem ist, warum er hier ist. Er hat mich nicht angeschaut, er hat mir auch erst gar nicht geantwortet. Und dann hat meine Enkeltochter zu mir gesagt, sie müssen vom Wasser raus, weil sie einen Baderock anhaben. Aber die Mädel war ja nur am Beckenrand gesessen, mit den Beinen im Wasser. Und dann habe ich ihn gefragt, warum die Mädel jetzt raus müssen. Er hat einfach keine Antwort gegeben und hat auch den Kindern keine Antwort gegeben. Er ist dann irgendwann mit dem Telefon weggelaufen und hat telefoniert und meinte dann vorher zu den Mädel, dass er die Polizei ruft. Also bevor ich bei den Kindern war. Und dann er war einfach unkooperativ, dass er den Kindern gesagt hat, hey Mädels, bitte geht vom Beckenrand oder springt nicht ins Wasser rein, wenn ihr den Rock anhabt. Weil die Kinder wollten ja eigentlich nur wissen, um was, warum dürfen wir hier nicht. Erkläre sie uns das bitte. Hat er nicht gemacht. Was mir noch sehr, sehr wichtig ist, er hat mich angeschaut und hat gesagt, wenn ich ins Wasser möchte, soll ich mir ein Bikini anziehen. Dann war eine andere Dame noch, die war mit einer kurzen Short, Straßenkleidung und einem T-Shirt, die ist im Wasser gewesen. Und ich sage, was ist mit der Frau, die hat Straßenkleidung an? Ja, die habe ich vorhin schon gesehen. Sage ich, und was machen Sie jetzt? Ich sage, jetzt soll wieder raus. Sage ich, muss sie dann das Bad verlassen? Nein. Aber wir mussten ja alle das Schwimmbad verlassen. Warum die Dame nicht? Das war so eine Situation für mich, wo ich gedacht habe, hallo, was läuft hier wieder verkehrt? Das kann es doch einfach nicht sein. Und das hat sich dann irgendwann auch aufgelöst und dann kam wirklich ja die Polizei an.
Und vielleicht einen Schritt zurück noch, weil es ja teilweise jetzt die Darstellung gab, dass das irgendwie fast so eine Menschenmenge dann gewesen sei, von der sich eventuell der Bademeister bedrängt hätte fühlen können. Das war aber jetzt nicht so, oder?
Also bevor er telefoniert hat, war ich bei ihm gestanden, meine Enkeltochter war dort gestanden, meine Nichte, meine andere Tochter und eine Freundin von den Mädels. Und keiner hat ihr, also für mich war es absolut nicht bedrohend, weil es wurde nicht einmal, dass jetzt die Kinder laut wurden oder ihn jetzt irgendwie, keine Ahnung, sag mal, dumm von der Seite angemacht haben. Das war absolut nicht der Fall. Die Mädel wollte nur immer wissen, warum müssen wir hier jetzt weg? Warum müssen, dürfen wir nicht ins Wasser? Zumal sie ja nur mit den Beinen drin waren, mal von allem abgesehen. Aber er hat ihnen einfach keine Antwort gegeben. Und für mich war es keine Bedrohung, aber das sieht jeder Mensch natürlich anders da. Aber für mich war es absolut keine Bedrohung.
Dann kam tatsächlich die Polizei. Wie lief das ab? Wie viele Polizisten waren da?
Also es war ja so, dass die Kinder dann gesagt haben, Mama, der Bademeister ruft jetzt die Polizei. Und ich habe gesagt, ja, setzt euch hin, da wird jetzt schon nichts sein. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt sowas passiert. Und dann haben wir irgendwann vor, so Richtung Ausgang, wir lagen auf einer Wiese, wo man direkt zum Ausgang gucken kann. Und dann kamen sie aber tatsächlich, die Polizisten. Und nicht nur einer, nicht nur zwei, das war ein Aufgebot an Polizisten. Und dann haben wir uns angeguckt und dachten so, okay, die sind wegen uns hier. Und sie kamen dann auf uns zu, wir als Eltern, weil die Mädels ja alle minderjährig waren, sind dann aufgestanden. Und die Polizisten wollten dann wissen, wer wir sind. Und dann haben wir die Lage erstmal erklärt, dass die Mädels alle minderjährig sind, dass wir die Eltern von den Kindern sind. Und die haben sich dann einen Eindruck gemacht von der Situation. Die haben dann gesehen, dass es überhaupt nicht so war, wie es dargestellt wurde. Also es war keine bedrohliche Situation. Wir waren Frauen mit Kindern.
Und es gab jetzt dann auch mit der Polizei, da gab es eigentlich gar keine stressige Situation. Die stressige Situation war mit dem Bademeister und
Die Polizei war verwundert, warum der Anruf so eingegangen ist. Sie konnten das nicht nachvollziehen und auch nicht, dass die ganze Minderheit dem Bad verwiesen wurde. Weil der Dennis Leis hat dann noch gesagt, warum, also zu den Bademeistern und zu den Polizisten, warum denn nicht nur die Mädchen, wenn sie angeblich was falsch gemacht haben, das Bad verlassen sollen, sondern alle, die unbeteiligt waren und nur der Minderheit angehören müssen, auch das Bad verlassen. Also er fand es nicht fair. Und dann hat der Bademeister gesagt, er macht von seinem Hausrecht Gebrauch und er möchte, dass alle, die zu der Gruppe gehören, ob beteiligt oder nicht beteiligt, das Bad verlassen müssen. Und daraufhin mussten sie dann das Bad mit Polizeibegleitung verlassen, was echt demütigend war, was traumatisierend war, müssen wir sagen, weil es nicht der erste Vorfall war in dem Ausmaß. Vor 2 Jahren wurde ich selbst mit meinen Kindern plus Lana mit den Kindern aus dem Bad verwiesen mit Polizeibegleitung. Also ich hatte gar nichts und meine Kinder gar nichts mit dem Fall zu tun. Wir haben daraufhin ein ganzes Jahr Hausverbot gekriegt, samt den Kindern in den ganzen Freiburger Regiobädern. Und eben sie wurden dann dem Bad verwiesen und dann kam der...
Heißt, es mussten jetzt wie viele Leute, die teilweise auch überhaupt gar nicht an der vorherigen Diskussion beteiligt waren, das Bad verlassen?
Also 15, 18 Leute waren es bestimmt.
Ja. Und wie viele waren beteiligt?
Vier Stück.
Und trotzdem wurden da jetzt dann einfach irgendwie per Blick noch andere dazugeordnet und
mit
die auch...
Liste, alle, die dazugehören, mussten das Bad verlassen. Und dann ist die Polizei nochmal reingegangen zu dem Badepersonal und dann hieß es, sie haben bis auf weiteres Hausverbot in allen Regelbädern.
In allen Regio-Bädern, ja.
Und jetzt gibt es ja teilweise die, was man davon halten kann, ist eine andere Frage, aber es gibt ja teilweise die Diskussion, eben, dass es Kleidung gäbe, die nicht geeignet sei, die irgendwie Schmutz ins Bad bringen würde. Es ist aber so, dass diese, auch die dort getragene Kleidung, dass das eigentlich Badekleidung, oder?
Kann ich darauf antworten, weil ich stelle die Badekleidung her. Ich habe ein kleines Nebengewerbe, wo ich die Badekleidung herstelle. Das ist aus Badestoff, aus Lycra. Das wird in Waldkirch eingekauft. Und man darf nicht mit Baumwolle oder sonstigen Textilien ins Bad, aber mit Badestoff darf man da rein und das hat auch ein Zertifikat. Und das haben die Betroffenen versucht, dem Bademeister zu erklären, aber er wollte sich das nicht erklären lassen. Und ich meine, sie gehen seit 9 Jahren mit denselben Baderücken in dasselbe Schwimmbad, auch seit Saisonbeginn und plötzlich wird es beanstandet, was einfach Fragen aufwirft und nicht beantwortet werden.
Zumal ja wirklich... Es war eine Frau drinnen mit Badebekleidung.
Und die mit
Straßenbekleidung, genau. Die hatte wirklich eine Shorts mit einem passenden Top oben drauf. Das war einfach Straßenkleidung. Die hat er zweimal, ihr ist zum zweiten Mal gesagt, und die musste kein Schwimmbad verlassen.
Die ist nicht mal aus dem Becken rausgegangen.
Nein.
Sie war auch noch da, als die Polizei kam. Auch das haben wir der Polizei gesagt und haben sie darauf hingewiesen, dass wir das Problem halt eben nicht verstehen. Da vorne sind Leute mit Bikinis im Becken. Hier ist eine Dame mit Straßenklamotten. Aber die Baderöcke, die sind das Problem.
Plötzlich. Und die Polizei konnte es auch nicht nachvollziehen, warum jetzt diese ganze Aktion war. Und da gab es einen Polizist, der hat uns auch angewiesen, uns dagegen zu wehren. Also uns das nicht gefallen zu lassen.
Und du wurdest dann eingeschaltet, auch von den
Betroffenen. Ich wurde im Bad angerufen, ich war im Urlaub und ich wurde von den Betroffenen angerufen, weil ich ja die Antidiskriminierungsstelle leite, das sind die Vereins, und habe dann auch gleich alles in die Wege geleitet, damit es zum Dialog kommt mit dem Schwimmbadleiter, also mit dem Leiter der Schwimmbäder, Herr Dr. Müller von der Freiburger Stadtbau. Da ist auch gleich in Dialog mit uns getreten, das habe ich begrüßt, muss ich sagen, aber wie jetzt die ganze Gesprächsrunde verlaufen ist, fanden wir nicht gut. Also wir hatten vorher eine, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine Taskforce mit Stadträten, wo wir den Fall besprochen haben. Die haben das auch wirklich nachvollziehen können und haben dafür gesorgt, dass das Badeverbot sofort aufgehoben wird. Die haben dann Herr Dr. Müller auch angerufen, der war auch kooperativ, hat das Badeverbot dann aufgehoben. Das nächste Gespräch, was wir dann hatten in der großen Runde mit den Betroffenen, mit dem Leiter des Badepersonals und Herr Dr. Müller, war nicht zufriedenstellend für die Betroffenen.
Heißt, das Hausverbot für das Schwimmbad wurde aufgehoben, aber jetzt ist trotzdem noch nicht alles gut. Warum nicht?
Nein. Das ist nicht, absolut nicht zufriedenstellend, was dabei rauskam. Für mich nicht, weil es immer noch alles so rüberkommt, wie wenn wir was verkehrt gemacht haben. Das haben wir definitiv nicht. Und es ging um Kleinigkeiten auch jetzt, wie zum Beispiel der Bademeister. Warum arbeitet der noch? Warum ist der nicht irgendwo, keine Ahnung, beurlaubt worden, irgendwas, bis alles mal geklärt ist? Dann kriegst du auch zu hören, ja, der Bademeister, der ist noch jung. Der muss noch viel lernen. Aber warum gerade bei uns? Warum muss er viel lernen bei uns? Ich finde es einfach nicht in Ordnung und ich finde es auch nicht zufriedenstellend, wie das alles gelaufen ist und was bis jetzt erreicht wurde.
Heißt jetzt vom Bademeister, da gab es jetzt keine Entschuldigung zum Beispiel?
Nein, im Gegenteil. Wir stehen, ob das im Internet ist, ob das in der Zeitung ist, egal wo, steht das so da, als wären wir das Problem. Wir waren so aufbrausend, dass die Situation so eskaliert, dass die Polizei anrücken musste. Das war überhaupt gar nicht der Fall. Der Bademeister hat die Polizei gerufen, weil er uns keine Antworten geben wollte. Weil er uns nicht erklären wollte, warum die minderjährigen Mädels jetzt nicht an diesem Becken liegen dürfen. Er hatte darauf einfach keinen Bock oder keine Lust oder...
Und halt ihr seht da auch Antiziganismus.
Fall, ich sehe da in Antiziganismus, weil man kann nicht eine ganze Minderheit aus dem Bad befördern lassen, nur weil 3 Mädchen angeblich was falsch gemacht haben. oder wie auch immer. Das eine Mädchen ist dann ins Wasser gesprungen, weil sie gesagt hat, jetzt muss ich das Bad verlassen, springe ich auch nochmal rein. Ja, aber das sind Teenie-Trotz-Reaktionen, wo man deswegen keine Polizei rufen kann. Also ich bitte sie an, da waren die Eltern. Der Cousin von ihr hat ja gesagt, warum jetzt nicht nur die Mädchen aus dem... Dann hätte man die Mädchen abholen lassen, die hätten das Bad verlassen und gut wäre. Aber Leute, die nicht betroffen sind, man kann nicht... Wenn ein Deutscher was falsch macht, die ganzen Deutschen aus dem Bad befördern oder ein Türke, wie ich es vorhin als Beispiel genannt habe, ein Türke macht was falsch, streitet sich oder sonst was, muss das Bad verlassen und alle Beteiligten oder unbeteiligten Türken müssen das Bad verlassen. Das geht nicht. Und das ist für mich, grenzt es an Antiziganismus. Also da steht die Frage offen, hat es antiziganistische Hintergründe, wenn eine ganze Minderheit, ob beteiligt oder nicht, aus dem Bad befördert wird? Und das ist eine Frage, wo hier offen steht. Und die habe ich auch in dem runden Tisch benannt. Und dann gab es Schreie und Grolle und ah nein, bloß nicht, auf keinen Fall. Der Bademeister wurde extrem geschützt. Wobei ich denke, dass er seine Macht missbraucht hat in dem Fall. Weil er wirklich so, ja, man kann auch anders mit Badegästen umgehen. Besonders wenn eine Oma da ist und das die Sache klären will. Ich meine, ja.
Was wären jetzt die Forderungen an die Stadtbau und auch an St. Georgener Freibad?
Also für mich als Antidiskriminierungsstelle wäre die Forderung, wirklich den Verdacht von Antiziganismus wirklich aufzuklären, dem nachzugehen und nicht von vornherein alles, nein, das war keine Diskriminierung, das war kein Antiziganismus, kein Rassismus, war von vornherein schon abgewendet, noch bevor man die Betroffenen angehört hat, noch bevor irgendwie Rat gezogen wurde von Fachstellen oder sonst irgendwas. Antiziganismus ist noch heute ein Tabuthema, egal in welchem Verein, in welchem Institut und... Ja, das ist für mich nicht aufgeklärt und mein Wunsch wäre, diese Sache wirklich aufzuklären. Und nicht den, in Anführungsstrichen, Täter zu schützen oder ja, die Opfer als Täter darzustellen. Und das geht gar nicht, das ist ja auch Täter-Opfer-Umkehr. Also die betroffenen Badegäste, die sind durch den Schmutz gezogen worden im Internet, Focus Online, ein Bericht, der war extrem, also man konnte... Also ich selber wollte dann die nächsten Zeiten nicht mehr ins Schwimmbad gehen, weil ich einfach das Thema so beschämend fand. Man hat sich so unwohl gefühlt, weil man Stadtgespräch ist. Also ich ging wirklich mit Bauchschmerzen mit meinen Kindern ins Bad. Also ich habe das Bad auf keinen Fall mehr besucht, aber wir haben dann die, also nicht Regio-Bäder besucht, aber man war wirklich das Gespräch, die Blicke, die, ja.
Gehen Sie noch jetzt gerne ins St. Georgener Freibad?
Also gerne gar nicht. Und immer mit einem komischen Gefühl im Bauch. Weißt du nie, kommt irgendetwas, beanstandet irgendjemand oder irgendetwas, du weißt es ja nicht. Weil es war ja vorher auch nichts. Also die haben ja nichts verkehrt gemacht. Es wurde was beanstandet, was er nicht erklärt hat und die haben ja nichts gemacht. Wenn sie jetzt, keine Ahnung, sich reingeschmissen hätte in Schwimmerbecken oder sonst irgendwas, dann würde ich ja sagen, ist okay. Aber das war ja alles nicht der Fall. Es war ja nur wegen Beckenrand sitzen mit einem Baderock. Und jetzt sage ja, es ist ja in Ordnung, dass ich das jetzt aufnehme in die allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass Baderöcke erlaubt sind. Das ist ja
schon 9 Jahre erlaubt.
Eben, jetzt wird es offiziell reingeschrieben, anscheinend. Aber mit dem.
Es wurde halt Entschuldigungen von Entschuldigungen und Ausrede um Ausrede dem Bademeister gegenüber. Und was wir eigentlich. Es ist kein Aufklären auf Augenhöhe. Also tut mir leid. Und wo wir dann das Gespräch verlassen haben, hat unsere liebe Omi gesagt hier, es ist doch immer gleich. Wir sind doch immer die Schuldigen. Wir werden doch so nie ernst genommen. Und mit dem Gefühl ging sie raus und das finde ich traurig. Und ja, für unser ach so schönes Freiburg wäre es vielleicht mal gut, auch Antiziganismus vielleicht zu benennen, ja, wir klären die Sache auf, wir versuchen wirklich Aufklärung zu machen und nicht Ausreden, um Ausreden zu finden.
So Coralla Reinhardt, die Antidiskriminierungsstelle beim Sinti-Verein Freiburg leitet. Am Ende sprach sie dann nochmal über die Konsequenzen des 26. Mai für die Betroffenen.
Es ist Panik da, ins Schwimmbad zu gehen, es ist Scham da, die... die ganze Hate-Kommentare im Internet, das belastet sehr viele. Also es ist auch psychische Belastung, auch für die Kinder. Die Kinder haben so viel mitbekommen. Die Kinder haben jetzt wieder Angst vor der Polizei, obwohl die Polizei hat ja gut gehandelt in dem Schwimmbadfall. Und das danach, mit dem müssen jetzt die Menschen leben, mit dem ganzen Shitstorm, was sie im Internet abgekriegt haben, den ganzen Antiziganismus. Und das entschädigt keiner. Und da hilft auch keine schöne Feier oder ein paar Freikarten.
Was ich noch sagen muss, dieses Gefühl, dass du dir vorkommst wie ein Affe im Käfig.
Aber im Zoo.
Wie im Zoo, wenn sie dich abführen, du und die Polizei und jeder schaut dich an. Das ist ein ganz, ganz, ganz hässliches Gefühl und das schüttelst du auch nicht einfach ab von dir.
Wahrscheinlich war das St. Georgener Freibad auch sehr voll und...
Ja, sehr warm. Es war sehr warm an dem Tag. Ich finde, für mich ist am wichtigsten oder auch gleichzeitig am schlimmsten, Erwachsene gehen da nochmal anders damit um wie Kinder. Es waren die Jugendlichen, die Mädels, die selbst betroffen waren, die kleine Kinder, die dann, klar, wir als Erwachsene können sagen, das war beschämend, das war total unangenehm. Die Kinder, die Kleinen, haben einfach nur geweint, ja. Und die Großen, die Mädels, sind mit gesenktem Kopf gelaufen. Ich meine, die gehen in die Schule, die gehen ins Jugendzentrum. Freiburg ist nicht Berlin. Freiburg ist eine Kleinstadt, da kennt jeder jeden. Es ist einfach eine total unangenehme Sache. Und ich finde, für die Kinder sollte man alleine für die Kinder sollte man in dem Fall laut werden. Und ihnen eine Stimme geben, dass sowas nicht nochmal passiert.
Antizionismus statt Staatskritik, Antisemitismus statt Kritik der politischen Ökonomie, hielt vergangenen Donnerstag Thorsten Liesegang beim Jurfix einen Vortrag. Im Gespräch mit Radio Dreieckland erzählt er, wie er über eine Begegnung mit der Schweizer Gruppe Lotta ins Grübeln über die ideologischen Aussagen vieler AntizionistInnen kam, die sich mittlerweile durchaus bei der Begriffswelt der radikalen Rechten bzw. bei islamistischen Organisationen wie der Hamas bedienen. Die Vernichtung Israels wird unter anderem zu einer Lösung für alle Probleme. Auch das Handeln des israelischen Staates sieht Thorsten Liesegang kritisch. Doch dürfe man Kritik an Staatsgewalt nicht immer nur auf den Staat Israel beziehen. Er plädiert dafür, sich mehr an der Linken auf beiden Seiten zu orientieren.
Das musst du mir jetzt etwas erklären.
Ja, Anlass ist die Beobachtung, die Tatsache, ich bin ja schon relativ lang, seit einigen Jahrzehnten in der deutschen Linken unterwegs, dass seit den Nullerjahren sich auch in der radikalen Linken zunehmend Inhalte, Denkmuster verbreiten, die, ja, sagen wir mal, klassische linke Standards der Staatskritik oder auch der Materialismuskritik vermissen lassen und stattdessen zunehmend Vorstellungen, Ideen aufgreifen, die eigentlich von der politischen Gegnerschaft kommen, nämlich aus der Rechten sich speisen. Und das versuche ich in dem Vortrag nachzuzeichnen. Anlass ist sind die Aktivitäten der Schweizer Gruppe Lotta. Wir vom Bündnis gegen Antisemitismus haben letztes Jahr eine Solidaritätsdemonstration in Basel veranstaltet für Yuval Raphael, also die israelische Sängerin, die das Nova-Festival überlebte und die dort angetreten ist und die empfangen wurde mit einer sehr...
Nova-Festival war das am 7. Oktober, das genau, was überfallen worden genau, ist, wo so viele Menschen umgebracht
genau,
wurden.
Genau, wo einige hundert von jungen Menschen einfach getötet worden sind. Und sie überlebte unter einem Leichenberg. Und sie wurde begrüßt dort von einer großen Demonstration, die sehr kämpferisch gewesen ist und auch sehr radikal im Gestus. Und mir ist zum ersten Mal diese Gruppe Lotta dann über den Weg gekommen. Und es stellte sich heraus, dass es halt eben einige der wenigen Gruppen, sagen wir mal, des linksradikalen Spektrums, die sehr antizionistisch ausgerichtet sind, die sich tatsächlich auch mit Inhalten beschäftigen, Texte produzieren. Und ich versuche, anhand der Texte, die diese Gruppe von 2021 bis aktuell zu diesem Jahr veröffentlicht hat, eben nachzuweisen, wie so eine zunehmende Orientierung letztendlich auch an faschistischen Inhalten sich in linksradikalen Milieus durchsetzt.
Faschistisch, kannst du das noch ein bisschen erläutern? Was sind das faschistische Inhalte, die da vorkommen?
Naja, faschistische Inhalte ist ja die Annahme sozusagen, es gibt das Volk als ein harmonisches Kollektiv und dieses Denkbild sozusagen wird zusammen aufgegriffen und dann ganz explizit, jetzt auch in dieser jüngsten Schrift von Lotta, wird gesagt, dass kommunistische Gruppen stärker kämpfen müssten, um Märtyrer zu produzieren, denn sozusagen die nationale Identität würde sich nur im Märtyrertum herstellen. Ja, und das ist wirklich ein Begriff, den man auch so vom Institut für Staatswissenschaften in Schnellroda beispielsweise von Kubitschek hört. Letztendlich eine hegelische Gedankenfigur, also der Staatsbürger erweist sich als aufrechter Staatsbürger erst dann, wenn er zum tödlichen Selbstopfer bereit ist. Und das lesen wir so eins zu eins mittlerweile in diesen linksradikalen Kreisen.
Oh, das könnte man vielleicht auch in Teheran hören.
Das könnte man auch in Teheran hören und das finde ich auch ganz interessant. Also linke Kritik muss ja eigentlich eine umfassende Analyse von Geschichte, Ideologie und Akteuren leisten. Das findet dort nicht statt und während man noch vor einigen Jahren, beziehungsweise Lotta, sich von Islamisten abgegrenzt hat und gesagt hat, also Islamisten benutzen Kommunisten eigentlich nur als willige Helfer und wären keine Bündnispartner, hat sich das radikal geändert. Man steigt hier auf diesen Zug auf und deswegen fehlt auch, und das finde ich aus linker Perspektive recht überraschend, jegliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Vorstellungen, aber auch der gesellschaftlichen Realität bei den islamistischen Playern im Nahen Osten.
Und wie werden die dann verkauft?
Naja, als im klassischen Hauptwiderspruchsdenken, das ist auch ganz interessant, also es werden ja sehr viele Ideen aus den 60er Jahren recycelt, weil einerseits sozusagen in der Linksradikalen ja so Ansätze von Triple Oppression oder später dann auch Intersektionalität sich verbreitet haben, geht man jetzt in diesen Kreisen zumindest wieder auf den Hauptwiderspruch und die Argumentationskette ist dann folgende, also wir müssen zuerst Israel zerstören, dann wird sozusagen dem Imperialismus vor allen Dingen so dargestellt durch die USA, ein schwerer Schlag verpasst. Und mit deren Niedergang würde sich sozusagen dann das Reich der Freiheit eröffnen. Ja, und in dieser Logik der Argumentation sind dann alle Kräfte begrüßenswert, die halt Krieg gegen USA und Israel führen. Also in der Logik, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Und da sieht man dann auch großzügig darüber hinweg, dass was dort sich abspielt, mit linken Vorstellungen von einer freieren Gesellschaft, von dem Vermeiden von Leiden und Gewalt, von Ausbeutung wirklich nichts zu tun hat, sondern man mit Kräften kooperiert, die auch die eigene Bevölkerung einfach ans Messer liefern.
hatte schon fast messianistische Vorstellung, wie man sie übrigens auch von den Rechten in den USA ein bisschen kennt.
Auf jeden Fall. Und das ist ja das Fatale, dass sozusagen die, das wäre jetzt auch so eine These, dass halt, wenn halt so die Krise des Kapitals und auch der Staatlichkeit, die sozusagen diese Kapitalverwertung organisiert, nicht angemessen reflektiert wird, dann ist man halt mehr oder weniger gezwungen, auch diese Gedankenform zu reproduzieren. Und das müssen wir leider zurzeit beobachten.
Mhm. Nun gibt es ja, also Lotta kenne ich jetzt nicht so genau, aber aus dem Spektrum der Palästina-Solidarität auch den Vorwurf, dieser Antisemitismus-Vorwurf würde funktionalisiert, um halt die Solidarität mit Opfern in Palästina zu unterdrücken. Lassen wir das mal so für ein bisschen so bei sich stehen, aber andererseits ist es natürlich schon so, dass auch im Moment, also gerade im Gazastreifen oder sowas, Palästinenser auch wirklich leiden. Also das macht den 7. Oktober nicht besser und die Hamas hat da vielleicht auch ihre Mitschuld, oder sicher auch ihre Mitschuld, weil sie die Leute in diese Konfrontation getrieben hat. Aber trotzdem ist es auch sehr weit gehend, was Israel da macht.
Auf jeden Fall. Also die Situation im Gazastreifen, da braucht man auch nichts zu beschönigen, ist katastrophal. Da stellt sich die Frage, ob das so kommen musste und warum das so gekommen ist. Wir haben es ja mit einer Destruktionslogik zu tun, die also überall zu finden ist. Ja? Und gerade die Geschichte des Gazastreifens wäre hier nochmal genauer zu untersuchen. Also 2005 haben die Israelis ja den Gazastreifen geräumt und 2006 bei den Wahlen hat die Hamas sich durchgesetzt und dann in einem Art Bruderkrieg, Bürgerkrieg, sozusagen die eigene Machtposition gegen die konkurrierende PLO ja auch durchgesetzt, auch mit sehr brutalen Mitteln. Und dann begann eigentlich ein Aufbau des Gazastreifens zu einer Art unterirdischer Festung zum Krieg gegen Israel. Und das wurde ja finanziert, natürlich durch die USA, Europa, Deutschland und Frankreich, aber auch durch Katar, Iran und Saudi-Arabien. Und seit 20 Jahren gibt es ja eine wirklich destruktive Eskalationslogik. Also die Hamas oder befreundete Gruppierung schießen Raketen auf Israel. Das israelische Militär antwortet immer stärker eskalierend. Und also spätestens seit dieser doch sehr zerstörerischen Antwort der IDF 2016 bei dieser Operation Gegossenes Blei war eigentlich klar, in welche Richtung eine weitere Eskalation geht. Und man muss leider auch feststellen, dass die Hamas genau darauf abgezielt hat. Also der 7. Oktober war eine kollektive Kamikaze-Aktion, die militärisch nicht gewonnen werden konnte und natürlich auch diese Zerstörungen der IDF, die wirklich schrecklich sind, da gibt es nichts zu beschönigen, ja auch heraufbeschworen hat. Und das ist ja auch das Kalkül der Hamas, das muss man einfach so sagen. Sie hätten ja auch die Geiseln wesentlich früher freigelassen können. Das ist nicht geschehen, sondern man hat eigentlich diesen Krieg so lange herausgezögert, bis das israelische Militär kurz davor war, den ganzen Gazastreifen zu erobern und damit sozusagen die letzte Bastion der Hamas. Und genau, also insofern haben wir es hier mit einer destruktiven Eskalationslogik zu tun, die natürlich dann auch befeuert wird, wenn man diese Aktion des 7. Oktober gutheißt, wie es ja von einigen Gruppen auch definitiv und leider passiert. Und dann, damit natürlich auch dann die damit einhergehenden Folgen, die tatsächlich katastrophal sind.
Gut, aber da kann man ja auch Israel nicht ganz aus der Verantwortung herausnehmen.
Auf keinen Fall. Also ich meine, auch in Israel ist es ein Nationalstaat mit dementsprechenden Dynamiken, in der sich die Rechte auch aufgrund dieser Situation in den letzten 20, 30 Jahren immer weiter verstärkt hat. Und klar, wenn du natürlich rechtsextreme Figuren wie Ben-Gvir oder Smotrich in der Regierung hast, zeigt sich natürlich dementsprechend auch in politischen, auch militärischen Entscheidungen. Ja, das repräsentiert ja ein politisches Spektrum, was dann eben auch sich derart dann militärisch und politisch zeigt. Ja.
Wo wäre für dich die Grenze zwischen einer Kritik am militärischen Vorgehen Israels und anderen Sachen als Staat und antisemitischen Kritik an Israel? Wo wäre da für dich die Grenze?
Ich glaube, das ist relativ einfach zu benennen. Also erst einmal kann man sich relativ zuverlässig an die linken Kräfte in allen Gesellschaften halten, was die von der ganzen Sache denken. Und es ist ganz interessant, dass sozusagen die linke palästinensische Opposition hier kaum hörbar ist und die zurzeit natürlich auch unter dem Gazastreifen massiv zu leiden hat. Es gab ja dort Demonstrationen, die gegen die sehr brutal vorgegangen wird. Und genauso kann man sich auch an die israelische Linke halten, was die sozusagen von den Entwicklungen im Land hält. Und der große Unterschied ist eigentlich prinzipiell sozusagen, geht es um eine Staatskritik, die jetzt sozusagen die negative Wahrheit des Staates nur am Staat Israel wahrnimmt und was einfach Staatlichkeit bedeutet, nämlich ein Zwangssystem, das nach innen und nach außen ja auch immer mit Gewalt aufrechterhalten wird, sich nur daran stört, dass es gerade oder sich überhaupt stört, dass es einfach nur in Israel so manifestiert, oder beurteilt man tatsächlich politische Verhältnisse in einem Land? Ja? Und natürlich, Politik kann jederseits kritisiert werden. Die Frage halt ist sozusagen, wie das Verhältnis zu anderen ähnlichen politischen Verhältnissen in anderen Ländern ist. Und da kann man, glaube ich, relativ eindeutig sehen, dass in einem bestimmten Teil der Linken sozusagen Israel mittlerweile zum ultimativ Bösen geworden ist, der sozusagen, also indem man oder mit dessen Austreibung man hofft, alles Negative von Staatlichkeit sozusagen auslöschen zu können und dass dann eben auch so Fantasien laut werden, eben von dem ja, kollektiv harmonischen Volk, zu dem man erst kommen müsste, damit sich sozusagen Friede und Freiheit überall verbreitet. Und wer mal das Kapital von Karl Marx gelesen hat, der weiß eigentlich, dass sozusagen die Synthesis des Kapitals eine Gesellschaftsstruktur ist, die man ja nicht auslöschen kann, wenn man sozusagen eine Manifestation aufhebt oder vernichtet. Diesen Fehler hat ja auch schon die RAF gemacht, dass man denkt, okay, man kann politische Verhältnisse verändern, indem man Unternehmer oder Politiker erschießt. Und das Gleiche gilt ja sozusagen übertragen auch für das Kapitalverhältnis. Und das wäre eben so der Scheideweg. Ja, glaubt man tatsächlich, dass wenn es Israel vernichtet wird, was ja auch heißt, dementsprechend ist für die dort lebenden Menschen, dass dann sozusagen das Kapitalverhältnis, ja, oder überhaupt die Widersprüche von Staatlichkeit ja verschwinden. Und
die Unterdrückung der Frauen in Iran hört auch sofort auf.
Das genau, ja genau. Davon schweigen wir gar nicht, denn also die Geschlechterverhältnisse, die ja so in diesen Bündnispartnern von den Linken existieren, das ist ein Anathema, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen.
Antizionismus statt Staatskritik, Antisemitismus statt Kritik der politischen Ökonomie. Ihr hörtet ein Gespräch mit Thorsten Liesegang, der am vergangenen Donnerstag einen Vortrag in Freiburg beim Jourfix der Initiative Sozialistisches Forum gehalten hat.
Baby's got a brand new car, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles. She got herself a full-time boy, the cutest automatic toy. Wherever she goes, he goes too, riding in a brand new car. So if you think you'll hitch a ride, better be careful. If you think you can do it, boy, go ahead and try. Bad cat, bad cat, bad cat.
Und jetzt noch ein Vorausblick auf eine Veranstaltung. Kuku Schrapnell studierte Sozialwissenschaften, Philosophie und Erziehungswissenschaften, arbeitet als Speakerin und leitet Workshops nicht nur in Berlin, ist auch journalistisch unterwegs, arbeitet zu queerer Geschichte, Trans- und Geschlechterpolitiken und hat auch ein Buch herausgebracht, mit dem Kuku gerade auf Lesereise ist. Diesen Freitag, den 17. Juli, auch in Freiburg in der erogenen Zone. In Genderpunks, dieses Jahr erschienen, geht es um historischen Trans- und intergeschlechtliche Personen vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Und es geht darum, was Geschlecht überhaupt ist und wie wir diese Welt zu einem besseren Ort machen. Im folgenden Interview spricht Kuku Schrapnell über Nachforschungen, Herangehensweisen, einzelne Personen, die vorgestellt werden und über Kukus Anliegen.
Jetzt begrüße ich dich ganz herzlich, Kuku Schrapnell. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, schön, dass du mit uns jetzt hier das Interview machst und ich stelle dich mal kurz vor. Du bist studierte Sozialwissenschaftlerin, Philosophin und hast auch Erziehungswissenschaften studiert, arbeitest als Speakerin und leitest Workshops in Berlin und auch noch anderswo. Und du bist auch journalistisch unterwegs, du arbeitest zu queerer Geschichte, Trans- und Geschlechterpolitiken. Und du hast vor allen Dingen ein Buch herausgebracht, jetzt 2026. Und mit dem bist du aktuell auf Lesereise und kommst auch hierher nach Freiburg. Ja, das Buch heißt Genderpunks. Und jetzt frage ich dich erstmal, wie bist du auf diesen coolen Titel gekommen?
Es war eine Zusammenarbeit schon mit dem Verlag. Aber vor allem hat mich so die Frage umgetrieben, was für mich diese Leute so besonders macht. Also es gibt am Anfang in der Einleitung so eine Stelle, wo es halt eben darum geht, so, mir reicht es nicht, über Menschen zu schreiben aus der Geschichte, die trans oder inter sind. Und das ist so das Merkmal, wegen dem sie ausgewählt werden, sondern ich wollte, dass es irgendwie um mehr geht, dass es um eine Widerständigkeit geht, dass man merkt, da ist was, das so ein Wunsch nach einem besseren Leben oder nach einer besseren Welt, der diese Leute zu so, ja, zu sowas Widerständigem macht, zu Punks macht. Deswegen der Titel.
Ja, es geht ja in deinem Buch um historische trans- und intergeschlechtliche Personen vom 17. bis 20. Jahrhundert, breites Spektrum. Wie würdest du denn, also du hast jetzt schon angerissen, aber wie würdest du das denn formulieren, worum es geht?
Genau, eben. Es gibt diese Biografien. Es geht um eine, ja, um eine wohlwollende Nacherzählung dieser Lebensgeschichten. Ich nehme mir die Freiheit, da bei verschiedenen Varianten von dem, was passiert sein könnte, mir die schönere auszusuchen, mir da auch teilweise Szenen auszudenken, wenn sie nicht genau überliefert worden sind. Ich mache das auch immer kenntlich, aber es gibt diesen Begriff der Critical Fabulation, der eigentlich eher aus so antirassistischen Bewegungen kommt, wo es halt darum geht, wenn unsere Geschichten nicht erzählt wurden oder nur aus diesem Blickwinkel des Gefängnisses oder der Heilanstalten überliefert ist, dass es ein Akt der Solidarität ist, da diese Leerstellen wieder sichtbar zu machen oder aufzufüllen und diese Menschen wieder lebendig zu lassen.
Wie hast du das gemacht? Wie arbeitest du dabei? Also wie füllst du das auf, aber wie entdeckst du auch diese Personen?
Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also die Arbeit an sich war total lustig, weil ich nach der Recherche mich irgendwie 2 Wochen auf eine Insel verabschiedet habe und dort in einem die ganzen Biografien runtergeschrieben habe, damit es so ein ja, in sich geschlossener Text wird oder auch die Bezugnahmen funktionieren. Und dann nochmal mehrere Monate, es gibt zwischendrin noch so Essay-Teile, an denen gearbeitet habe. Mir war es wichtig, dass diese Figuren aus einem Guss entstehen. Und ja, wie finde ich diese Leute? Das ist tatsächlich absurd, an welchen Ecken und Enden sie auftauchen. Ich habe mit der Recherche begonnen und hatte eigentlich so eine ganz andere Gruppe von Menschen im Kopf, über die ich schreiben will. Und,
über wen wolltest du zuerst
Beispiel,
schreiben?
Zum Beispiel Chevalier Dion. Das ist eine Transfrau, würden wir sagen, die quasi während der Französischen Revolution als Spionin in England tätig war.
Spannend.
Genau, dann war ich aber auch so, okay, aber es ist auch trotzdem noch eine Adelige, die aus so gehobener Gesellschaft kommt, die nicht so eine punkige Underdog-Geschichte mit sich bringt, weswegen sie dann wieder rausgeflogen ist. Und deswegen war es für mich dann wichtig, irgendwie nach und nach in den Recherchen über Querverweise, über Tipps von anderen Menschen oder andere Veröffentlichungen diese Punks zu finden, über die ich jetzt am Ende geschrieben habe.
Total spannend. Magst du vielleicht noch eine Person vorstellen oder an einer Person das nochmal konkretisieren, wie du arbeitest und was du rausgefunden hast?
Es gibt zum Beispiel die erste Figur, über die ich schreibe, ist Anastasius Rosenstengel oder Anastasius Lagartinus Rosenstengel. Ein Transmann, der Ende des 17. Jahrhunderts geboren wurde und sich dann quasi immer wieder auf den Weg gemacht hat, auszubrechen und irgendwo als Mann leben zu können. Er ist dann mehrmals zum Tode verurteilt worden, weil er sich als Soldat verdingt hat und dann entweder aufgeflogen ist oder lieber doch kein Soldat werden wollte, weil man da sterben kann. und deswegen immer wieder nach Halle zurückkehrt, wo er aufgewachsen ist. Und es wurde häufig in der Geschichtsschreibung bisher eigentlich immer so, hat sich so durchgesetzt, dass man über ihn dann immer mit männlichen Pronomen schreibt, wenn er unterwegs ist, und mit weiblichen Pronomen, wenn er dann zurückkehrt und auch wieder den alten Namen verwendet. Und ich fand das schon immer ein bisschen komisch. Also ich bin schon vor Jahren über ihn gestolpert. Und ich fand es immer ein bisschen komisch, dass da diese Unterscheidung gemacht wird, weil ich immer dachte, nee, es gibt gar keinen Grund für ihn nach Hause zurückzukehren und diese weibliche Rolle anzunehmen, außer überleben zu wollen.
Das ist ja auch total die Abspaltung dann, gell? Wenn das so gemacht wird.
Mhm, ja.
Und dir geht es vor allen Dingen darum, so zu umreißen, wie groß Widerstand immer war und was für widerständige Lebensformen es immer gegeben hat, auch wenn die Bedingungen, also so patriarchaler Art oder kapitalistischer Art, extrem heftig waren oder auch gesellschaftlich.
Ja, total. Also einerseits geht es mir darum zu zeigen, dass es diese Geschichte gibt und dass sie viel größer und vielfältiger ist als gedacht. Also irgendwie ist ja häufig so dieser Gedanke von früher war es irgendwie noch härter und noch schlimmer und heute ist es viel besser. Und dann gibt es diese ganzen Geschichten, wo erstaunlich oft diese Menschen aber auch aus ihrem Nahumfeld so eine Solidarität erfahren oder anerkannt werden.
Tatsächlich, was weißt du darüber?
Es gibt zum Beispiel die Figur des Public Universal Friend, ein Quäker. Und die Person ist halt ist in den USA nach langer Krankheit wieder gesundet und ist dann aufgestanden, hat gesagt, ich bin nicht binär, also nicht in den Worten, sondern hat gesagt, Gott hat mich quasi wieder errettet, ich bin gestorben, ich bin wieder auferstanden und jetzt bin ich nur noch the public universal friend und kein Mann und keine Frau mehr, sondern eben von Gott erwählt mit
total
allen
total spannend. Friends. Ja. Wann war das?
Die Gemeinde nimmt das an und unterstützt, das war im 18. Jahrhundert.
Und waren die Personen sichtbar oder haben die, oder war wahrscheinlich unterschiedlich, wer verdeckt oder wer damit offen umgehen konnte? Oder wie war denn das? Wie stelle ich mir das vor?
Wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel die Figur der Romaine La Prophétesse, die als transfeminine Person eine total wichtige Rolle spielt in der haitianischen Revolution und dort auch sehr offen agiert, wo es einfach sehr klar war und auch sehr akzeptiert war. Dann gibt es eben Leute wie Rosenstengel, die das eher verdecken. Es gibt vielleicht so Geschichten, wo man manchmal nicht genau weiß, weil es einfach die Quellen nicht hergeben, ob vielleicht das Umfeld was ahnt und es unterstützt. Aber ja, es gibt dann auch ganz viel so Geschichten von einer unterstützenden Familie oder teilweise auch unterstützenden Ärztinnen, die dann so sind, ja, ist doch okay, dann soll das Kind halt im gewünschten Geschlecht aufwachsen, womit wir vielleicht gar nicht rechnen würden, dass da so früh schon so eine Akzeptanz da ist.
Sag mal, gibt es überhaupt so Forschungen dazu? Also du arbeitest jetzt dazu und deckst das für uns alle auf. Das finde ich auch richtig beachtlich. Aber gibt es da Interesse, das universitär zu erforschen irgendwo? Sozialwissenschaften und so weiter?
Es gibt die Transhistory Studies, die sich immer mehr auch verbreiten. Es gibt da auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum mittlerweile ein Netzwerk, das sich regelmäßig trifft. Es ist quasi noch nicht so als eigene Disziplin oder Fach anerkannt. Soweit sind wir noch nicht, aber es gibt da eine immer stärkere Bewegung hin. Also es gibt jetzt auch vermehrt eben Bücher wie meins, die vielleicht auch nochmal ein bisschen wissenschaftlicher arbeiten als ich oder ein bisschen wissenschaftskonformer. Und da passiert gerade auch, denke ich, sehr viel.
Sprengt das Binäre dann mal endgültig auf. Ja.
Ja, hoffentlich.
Kuku, ich danke dir sehr für das Interview. Möchtest du noch was dazufügen? Haben wir was Wichtiges ausgelassen? Bestimmt.
Bestimmt, aber ich glaube, alles andere erzähle ich dann auch noch mal nächste Woche und freue mich über alle, die kommen.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Das war Kuku Schrapnell, Autorin des Buches Gender Punks. Und Kuku Schrapnell stellt dieses Buch diesen Freitag, den 17. Juli, in der Erogenen Zone in Freiburg vor. Das ist in der Adlerstraße 12 auf dem Kreta-Gelände, Beginn 19 Uhr. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 15. Juli 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.